Rabe Info Podcast.
Guten Tag, es ist Mittwoch, der 24. Februar. Zeit fürs Rabe Info. Heute mit folgenden Fragen. Wie argumentieren Befürworter und Gegner der Abstimmungsvorlage zur BVG-Revision? Woran forscht die Musikpsychologie? Und was passiert mit Bierflaschen, wenn sie ausgetrunken sind und nicht im Recycling landen? Amik Chayen Mackay, schön, Sie dabei.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Gegen die italienische Swisscom-Tochtergesellschaft Fastweb wird wegen Geldwäscherei ermittelt. Fastweb habe fiktive Rechnungen ausgestellt, lautet der Vorwurf. Fastweb-Gründer Silvio Scalia wird international per Haftbefehl gesucht. Auch der Fastweb-Chef Stefano Parisi und weitere Spitzenmanager sind im Visier der Behörden. Die Verdächtigen werden beschuldigt, mit fiktiven Käufen und Verkäufen von internationalen Telekom-Dienstleistungen 2 Milliarden Euro in Rechnungen gestellt zu haben. Damit hätten sie den Fiskus um knapp 400 Millionen Euro betrogen. Fastweb wies jegliches Fehlverhalten im Zusammenhang mit der Geldwäscheuntersuchung zurück. Fastweb sei selber Geschädigte, in dem Fall teilte die Firma mit. Man garantiere die Weiterführung des Betriebs für die Kunden und die 3.500 Angestellten. Eine massive Streikwelle droht Griechenland praktisch lahmzulegen. Bereits seit Mitternacht sind sämtliche Flüge von und nach Griechenland ausgefallen. Die Streiks in Griechenland betreffen alle Bereiche des Alltags. Neben den Flügen wurden auch die Fähren zu den griechischen Inseln und die Eisenbahn bestreikt. Die U-Bahn und viele Buslinien in Athen und Thessaloniki fahren ebenfalls nicht. Geschlossen bleiben auch alle staatlichen Behörden, die meisten Schulen und die Universitäten. Die Ärzte in öffentlichen Krankenhäusern behandeln nur Notfälle. Im Radio und Fernsehen gibt es keine Nachrichtensendungen, da auch die Journalisten für 24 Stunden die Arbeit niederlegen. Der Streik richtet sich gegen das Sparprogramm der Regierung, die damit gegen die massive Staatsverschuldung ankämpft. Das Sparprogramm sieht unter anderem einen Einstellungsstopp im öffentlichen Dienst und Gehaltskürzungen für Beamte vor. Griechenland hat Schulden in der Höhe von fast 300 Milliarden Euro. In der Türkei sind 51 Offiziere festgenommen worden. 7 von ihnen wurden wegen Verschwörung zum Sturz der Regierung angeklagt. 6 andere Offiziere wurden freigelassen. Die Offiziere werden beschuldigt, in den Jahren 2003 bis 2005 einen Putsch gegen die islamisch orientierte Regierung vorbereitet zu haben. Die türkische Militärführung betrachtet sich traditionell als Hüterin des Säkularprinzips, also einer strikten Trennung von Staat und Religion. Dies hat zu Spannungen mit der Regierung von Ministerpräsident Erdogan geführt, dessen Partei sich zu einer islamischen Orientierung bekennt. Die Regierung Sudans und eine der führenden Rebellenorganisationen in Darfur haben formell ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet. Es trat um Mitternacht in Kraft. Der Chef der Rebellengruppe Bewegung für Gerechtigkeit und Gleichheit, CEM, rief die anderen Rebellengruppen in Darfur zu einer umfassenden Partnerschaft im Dienste des Vaterlandes auf. Er forderte Einheit und gemeinsamen Einsatz für den Frieden. Unterzeichnet wurde der Vertrag vom sudanesischen Kulturminister und von einem CEM-Vertreter. Das Waffenstillstandsabkommen sieht direkte Friedensgespräche und eine Beteiligung der CEM an der Macht in Darfur vor. Außerdem ist die Rückkehr von Flüchtlingen, die Eingliederung bisheriger Rebellen in Armee und Polizei, die Freilassung von Kriegsgefangenen und die Entschädigung von Bürgerkriegsopfern vorgesehen. In Darfur kämpfen Rebellenorganisationen seit 7 Jahren gegen regierungstreue Milizen und Streitkräfte. Dabei kamen nach Angaben internationaler Organisationen 300.000 Menschen ums Leben. Die Organisation Reporter ohne Grenzen, ROG, kritisiert die staatliche Verfolgung von oppositionellen und kritischen Medien in Kambodscha. Viele Journalisten sehen sich aufgrund ihrer Berichte oder Recherchen mit Klagen konfrontiert. 10 rechtliche Verfahren wurden innerhalb einem Jahr gegen oppositionelle und unabhängige Journalisten eingeleitet, wie es in einem Bericht der ROG heißt. Der EOG-Bericht basiert auf Untersuchungen, welche ein Vertreter der Organisation vor Ort in Kambodscha gemacht hat. Bei seinem Besuch kam er unter anderem mit kambodschanischen Politikern, Diplomaten, Herausgebern, Journalisten und Vertretern von Menschenrechtsorganisationen zusammen. Das Wetter. Heute ist es veränderlich. Regen und Sonnenstrahlen wechseln sich ab und es wird bis zu 11 Grad warm. Auch morgen wird es bei bis zu 10 Grad veränderlich. In der Nacht zum Freitag gibt es teils heftige Regenschauer und am Freitag bleibt es bei 10 Grad regnerisch. Am Samstag beginnt der Tag mit Sonnenschein, danach ziehen wieder Wolken auf und es bleibt mild.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soll der Mindestumwandlungssatz der beruflichen Vorsorge erneut gesenkt werden oder nicht? Darüber entscheiden die Schweizer Stimmberechtigten am kommenden 7. März. Der Umwandlungssatz dient dazu, die Renten der zweiten Säule, also der Pensionskassen, zu berechnen. Die finanzielle Stabilität der zweiten Säule sei bedroht. Deshalb wollen Parlament und Bundesrat den Mindestumwandlungssatz weiter senken. Gegen diese Vorlage wurde das Referendum ergriffen. Lucia Vasella berichtet.
Die Höhe der Renten aus der zweiten Säule hängt von zwei Faktoren ab. Erstens von unserer Lebenserwartung und zweitens von der erwarteten Rendite aus dem Altersguthaben. Der Umwandlungssatz dient dazu, das angesparte Altersguthaben in eine jährliche Rente umzuwandeln. Das Gesetz legt einen Mindestumwandlungssatz fest. Dieser beträgt heute für Männer 7%, für Frauen 6,95%. Bereits im Gang ist eine Senkung des Mindestumwandlungssatzes auf 6,8% für Männer und Frauen. Aufgrund der steigenden Lebenserwartungen und der sinkenden Renditen sei aber die finanzielle Stabilität unserer Pensionskassen immer noch bedroht, finden Bundesrat und Parlament und wollen nun den Satz weiter senken, und zwar auf 6,4%. Dass dies nötig ist, findet auch Hans-Peter Konrad, Direktor des Schweizerischen Pensionskassenverbandes ASSIP.
Man hat zwischenzeitlich neue Grundlagen erarbeitet, die vor allem zum Ausdruck bringen, dass die Lebenserwartung nach wie vor zunimmt. Und dieser Lebenserwartung, dieser zunehmenden Rentenbezugsdauer, die muss berücksichtigt werden. Und dann kommt hinzu, dass die Anlagerenditen eben in der Tendenz weiter sinken.
Gegen die erneute Senkung des Mindestumwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge wurde das Referendum ergriffen. Linke Parteien und Gewerkschaften halten die Anpassung für verfrüht und unnötig. Das Argument der steigenden Lebenserwartung sei bereits bei der letzten Revision berücksichtigt worden. Es gehe nicht, dass immer wieder das gleiche Argument für Einsparungen bei Sozialversicherungen verwendet werde, sagt Martin Flügel, Präsident vom Arbeitnehmerdachverband Travail Suisse.
Bundesrat und Wirtschaft argumentieren heute wieder mit der steigenden Lebenserwartung. Dabei hat der Bundesrat selbst festgestellt, dass das, was wir heute kennen, korrekt berücksichtigt wurde in der letzten Revision. Es gibt also keinen Grund für eine Senkung des Umwandlungssatzes aufgrund der steigenden Lebenserwartung.
Zweites Argument zur Senkung des Mindestumwandlungssatzes sind die sinkenden Renditen auf dem Altersguthaben. Aufgrund dieser und der längeren Rentenbezugsdauer seien heute in der zweiten Säule Renten in der Höhe von 600 Millionen Franken ungedeckt, behaupten die Befürworter der Vorlage. Dazu Paul Rechsteiner, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes.
Wenn man die Gewinne anschaut der Versicherungen, dann sind das leere Behauptungen, was man hier den Leuten abnehmen würde, den Rentnerinnen und Rentnern und den zukünftigen Rentnerinnen und Rentnern. Das fließt direkt in die Kassen der großen Versicherungskonzerne für die Boni der Manager und das ist vollkommen falsch.
Hans-Peter Konrad vom Schweizerischen Pensionskassenverband hält dagegen.
Ich bin der Vertreter der betrieblich orientierten Kassen. Die haben auch letztes Jahr wiederum Erträge erzielt. Aber wir haben natürlich sehr schwierige Jahre hinter uns. Und es gilt nun, sogenannte Wertschwankungsreserven aufzubauen, damit die Anlagestrategien verfolgt werden können. Und es geht hier bei diesem Mindestumwandlungssatz letztlich um eine Vorsichtsmaßnahme. Sollten höhere Erträge erzielt werden, kommen die auch wiederum den Versicherten zugute.
Daran glauben die Gegner der Vorlage nicht. Die Gewerkschaften sprechen von Rentenklau und rechnen vor, dass bei einem Umwandlungssatz von 6,4% die Renten um rund 10% sinken werden. Für viele wäre damit ein Leben in Würde im Alter nicht mehr gesichert. Der Pensionskassenverband dagegen spricht von zu vielen Fehlinformationen im Abstimmungskampf. Eine Absenkung des Mindestumwandlungssatzes führe nicht automatisch zu einer Rentenkürzung. Es gehe darum, auf Nummer sicher zu gehen, sonst würden bei einem Loch in den Pensionskassen die jüngeren arbeitenden Generationen zur Kasse gebeten. Ob Rentenklau oder nicht, das Stimmvolk entscheidet am 7. März.
Ein Ja zur Anpassung des Mindestumwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge empfehlen Bundesrat und Parlament, Wirtschaftsverbände sowie die Parteien BDP, CVP, EVP, FDP und SVP. Ein Nein empfehlen die Grünen, die SP sowie Gewerkschaften und der Schweizerische Konsumentenschutz und die Konsumentenmagazine KTIP und Bon à Savoir.
95,6. Rabe Info.
Wie wirkt Musik auf uns Menschen? Wann löst Musik positive oder traurige Gefühle aus? Und wie kann Musik zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werden? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Musikpsychologie. Der Berner Bernhard Solberger ist Musiker und Psychologe und forscht auf dem Gebiet der Musikpsychologie. Lucia Vasella hat mit ihm über einige Erkenntnisse aus der Musikpsychologieforschung gesprochen. Ein Teilgebiet ist die Kompositionslehre. Bernhard Solberger erklärt, um was es dabei geht.
Es gibt verschiedenste musikalische Parameter, also das sind Eigenschaften der Musik, wie zum Beispiel das Tempo der Musik, die Tonart der Musik, die Instrumentierung, der harmonische Aufbau und. Das sind eigentlich alles Gegebenheiten der Musik, wenn man so will, die eben der Komponist auf vielfältigste Art und Weise, wenn man so sagen will, zusammensetzen kann, um dann einen bestimmten Ausdruck in der Musik zusammenzusetzen. Und das ist einerseits natürlich interessant, weil von der Grundlagenforschung her können wir dann, wenn wir diese Parameter zusammensetzen und dann die Wirkung zum Beispiel auf den Hörer untersuchen, sagen, was es für Eigenschaften der Musik sind, die wie wirken, denen welcher Ausdruck zugeschrieben wird. Aber andererseits ist dann natürlich auch in der Praxis, wenn es um die Kompositionslehre wirklich in der Anwendung geht, eben interessant zu wissen, was wie wirkt und welche Kombinationen eben wie wirken können.
Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen, wie etwas wirken kann?
Aus der Forschung gibt es den Befund, dass es vor allem zwei Eigenheiten sind der Musik, die über den Ausdruck, den zugeschriebenen Ausdruck bestimmen. Das ist einerseits das Tempo der Musik und andererseits dann die Tonart. Und das Faszinierende ist eben daran, dass wir eigentlich schon nur auf der Ebene dieser beiden Eigenheiten der Musik das so kombinieren können, dass eben je nachdem das oder das rauskommt. Also ich bringe ein Beispiel. Ich bin ja ein großer Kiss-Fan und I Was Made For Loving You, das ist ja sicher der grösste Hit dieser Band, habe ich schon ein paar Mal gemacht, dass ich Leute gefragt habe, ja, sag mal, I Was Made For Loving You, ist das in Dur oder in Moll? Die meisten Leute, die sagen dann, ja, das muss Dur sein, weil das Stück, das wirkt ja relativ lebendig und positiv. Und der spannende Punkt ist eben der, das ist eben ein Stück, das ist in Moll geschrieben. Dadurch, dass das Stück über ein relativ hohes Tempo verfügt, wird niemand darauf kommen, dem eben den Ausdruck von Traurigkeit zuzuschreiben.
Was kann man jetzt mit diesem Befund anfangen? Was bringt das für, sagen wir mal, die praktische Anwendung?
Also für mich persönlich bedeutet das eigentlich, dass eben das Beispiel auch zeigt, dass wir eben dadurch, dass wir diese verschiedenen Eigenschaften der Musik als Komponist auf eine Art und Weise zusammensetzen können, wie wir das wollen, dass es uns eben so gelingt, eigentlich eine absolut unerschöpfliche Palette von Gefühlen über die Musik auszudrücken.
Gehen wir mal weg von der Kompositionslehre. Was für aktuelle Befunde gibt es aus anderen Bereichen der Musikpsychologie?
Von der Universität Genfer gibt es Untersuchungen, wo man geschaut hat, kann man Musik einsetzen zur Erhöhung der Schmerzschwelle und hat dann feststellen können, dass wenn Leute Musik hören, die positive Gefühle in ihnen auslösen, dass sie dann mehr Schmerz ertragen können. Oder es gibt auch ein ganz spannendes Forschungsprojekt an der Universität Zürich. Dort ist man jetzt so weit, dass man für Untersuchungen alte Leute gesucht hat die bereit sind, ein Instrument zu erlernen. Und man macht das deshalb, weil man einerseits zeigen will, dass eben auch ältere Leute noch gut fähig sind, ein Instrument zu lernen. Und dann andererseits, um auch zu zeigen, dass, und das weiß man schon aus der Forschung, dass eben das Spielen von Musik die Entwicklung von Demenz vorbeugen kann. Weil es eben quasi beim Aufbau des Gehirns, bei der Kräftigung des Gehirns beitragen kann.
Der Berner Psychologe Bernhard Zollberger im Gespräch mit Lucia Vasella. Im Rabe Info vom kommenden Montag hören Sie im Rahmen unserer Rubrik Kopf der Woche den zweiten Teil des Gesprächs mit Bernhard Zollberger. Dann wird es vor allem über die emotionale Wirkung der Musik gehen.
95,6 Rabe Info.
Haben Sie sich schon einmal gefragt, was mit der leeren Bierflasche passiert, wenn Sie sie entsorgen? Ja. Über 96% des Altglases in der Schweiz werden recycelt. Es gibt aber auch leere Bierflaschen, die nie den Weg in den Glascontainer finden und denen eine Zukunft bevorsteht. Corinne Odermatt von Radio Industrie mit einem Feature.
Leere Bierflaschen sind nicht nur zum Wegrühren da. Weil die Flaschen haben ein Potenzial in sich. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich erkläre es euch gerade. Zum Beispiel können sie verarbeitet werden und dann als Trinkgläser dienen. Oder man kann auch Musik machen damit. Und ich meine nicht einfach ein bisschen mit etwas im Dranschlagen, sondern wirklich Lieder spielen. Wenn man mal keine Panflöte zur Hand hat, dann reichen doch auch Bierflaschen. Und zwar leere. Das haben sich vor etwa 5 Jahren 3 ehemalige Kollegenschüler aus Nidwalden gedacht. Sie haben leere Bierflaschen unterschiedlich hoch mit Wasser gefüllt. So entstehen durch das Dreiblasen verschiedene Töne, die natürlich ein Lied ergeben sollten. Jeder von diesen 3 Personen hat 2 bis 3 Flaschen in der Hand, wo sie abwechslungsweise reinblasen. Es braucht Übung und Geduld, dass es schlussendlich auch wirklich nach einem Lied tönt.
Ich würde nicht von Anfang an.
Nein, ich fand es ab dem dritten. Aber dort merkt man,
ist auch der gleiche Ton.
Ja, da kann ich nicht.
Nein, aber ich würde also so bei den letzten
das ist ein bisschen schneller. Ja, ich muss nicht, ich muss
das nicht. Gar nicht, ja. Ich würde das mal so.
Nach einem Zeitchen zeigt die aufgebrachte Geduld und das viele Üben Wirkung. Beim Zuhören merkt man dann gar nicht mehr, dass da eigentlich 3 Personen am Blasen sind und aufeinander hören müssen. Das Ganze verschmelzt in eins und ein Lied ist entstanden. Flaschenblase gibt Durst. Wie wäre es mal aus einem Glas zu trinken, das aus einer Bierflasche hergestellt ist? Das wird nämlich in der Konsole Glaswerkstatt in Zug hergestellt. Aus allen möglichen Altglasmaterialien werden dort neue Alltagsgegenstände fabriziert. Werden dann eben Trinkgläser. Zuerst kommt der Flaschenhals weg. Für das muss man unter dem Flaschenhals ein bisschen einritzen.
Dann kommt das Fläschchen auf einen Dreiteiler, wo eine ganz heisse Flamme an der eingeritzten Stelle auf das Fläschchen Hitze abgibt.
Mache ich hier in die Oberfläche ein Rissli, dann lade ich es drauf.
Nach dem Klick hat sie die ganze Flasche waagerecht gespalten. Jetzt können wir ganz einfach den Flaschenhals oben ablüpfen. Ist der Flaschenhals dann weg, muss die Kante abgeschliffen und anschliessend poliert werden.
Das ist jetzt eine deutsche Maschine. Die laufen alle mit Wasser. Es wird im ersten Teil vom Flachen zuerst fein geschliffen. Und dort oben, erst in der obersten Maschine, wird der Konus innen aussen 45 Grad geschliffen. Dann kommt alles retour. Dann tut man von hier weg anfangen polieren. Und zwar mit Korkbändern, die sind dann gelb.
Nach dem Schleifen und Polieren wäre das Trinkglas eigentlich schon gebrauchsfertig. Dass es aber auch noch nach etwas aussieht, wird das Glas verziert. Und zwar werden im Vornherein Muster mit Klebeband oder Leim aufs Glas gemalt. Nach dem Verzieren kommt das Glas in die Sandstrahlmaschine. Alles, was nicht beklebt oder verleimt ist, wird bestrahlt.
Das ist eine industrielle Sandstrahlmaschine. Hier kann man aufmachen. Hier unten haben sie den Quarzsand. Quarz. Den Deckel hier zu machen. Ich gehe jetzt mit dem Gläschen hier rein. Ich tue jetzt. Schnell so ein Windlichtchen Sandstrahlen. Voilà. Das ist jetzt bereits fertig. Sie sehen jetzt, dass dort, wo der Leim ist, ist es ein bisschen andersfarbig. Hier rundherum ist es jetzt mattiert. Das wird so bleiben. Also dort, wo der Leim wegkommt, dann kommt er da wie ein Häutchen weg. Da kann man es nur so runterstreifen und da wird es dann durchsichtig.
In der Hand hat man jetzt ein schönes Trinkglas, das auf dem Tisch auch so richtig eine Gattung macht. Diese Trinkgläser kann man in verschiedenen Fairtrade-Läden kaufen oder gerade bei der Konsole selber fabrizieren. Wenn du das nächste Mal eine leere Bierflasche in der Hand hast, dann überleg dir doch gut, ob du die wegrühren willst oder ob sie bei der Konsole vorbeibringen willst. Oder vielleicht willst du dich auch mal beim Fläschchenblasen selber probieren.
Sie hatten einen Beitrag von Corinne Odermatt entstanden im Fachkurs Radiojournalismus der Radioschule Klipp und Klang. Mehr Infos zu den Trinkgläsern aus Bierflaschen gibt es online bei www.konsol.ch.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, 24. Februar. In der Redaktion waren Lucia Osella, Corinne Odermatt und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's auch als Podcast auf unserer Internetseite rabe.ch. Und die nächste aktuelle Ausgabe vom Rabe Info hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf Radio Rabe. Bis dann sage ich Tschüss, merci fürs Zuhören und habt's gut.
Rabe Info Podcast.